Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Kann die Ukraine gegen Russland bestehen? Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Damals glaubten nicht einmal viele Kenner der Region, dass das Land diesem Überfall lange standhalten würde. Doch obwohl Russland weiterhin alles dran setzt, die Ukrainer mit Waffengewalt zu unterwerfen, leisten die erbitterten Widerstand. Der Krieg in der Ukraine, darum geht es jetzt im Gespräch mit Ralf Füchs, dem Geschäftsführer des Zentrums Liberale Moderne, das sich schon lange auf Russland und die Ukraine fokussiert. Guten Tag, Herr Füchs.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Füchs, als wir letztes Jahr, kurz nach Beginn des Krieges, miteinander sprachen, da waren Sie erschüttert über den russischen Überfall auf die Ukraine, aber Sie waren nicht erstaunt. Sind Sie heute erstaunt darüber, dass die Ukraine noch besteht?
Inzwischen nicht mehr, weil ich jetzt noch besser verstanden habe, welchen Widerstandsgeist und welchen Selbstbehauptungswillen es in der Ukraine gibt. Und zwar wirklich sehr breit in der Bevölkerung, auch in der Zivilbevölkerung. Es gibt ja auch viele 10.000 Freiwillige, die sich gemeldet haben. Zum Teil Menschen, die wir kennen, die aus bürgerlichen Berufen kommen, Intellektuelle. Es sind Künstler mit an die Front gegangen, die sich das nie hätten vorher vorstellen können. Aber in dieser existenziellen Situation, in der es buchstäblich um das Überleben der Ukraine als einer eigenständigen Nation geht, hat nochmal ein Schub in dem stattgefunden, was die Politikwissenschaftler Nation Building nennen. Also die Herausbildung einer eigenständigen Nation, die sich auch nicht mehr ethnisch oder religiös definiert, sondern durch die politische Gemeinsamkeit, frei sein zu wollen, unabhängig sein zu wollen, europäisch sein zu wollen. Mich beeindruckt enorm, dass dieses Nicht-Aufgeben, ja, und diese fast unerschütterliche Zuversicht, dass sie diesen Krieg gewinnen können. Manchmal erscheint mir das auch atemberaubend, aber man kann nicht auf die Ukraine schauen wie auf ein naturwissenschaftliches Experiment. Das ist ganz eng mit unserer Bereitschaft verwoben, uns an der Seite der Ukraine zu engagieren.
Derjenige, dem es immer wieder gelingt, diese Bereitschaft zu mobilisieren, ist Präsident Zelensky. Wie groß ist sein Verdienst?
Nach meinem Eindruck ist er in diese Rolle hineingewachsen, wider alle Erwartungen. Ja, er hat ja keine große politische Vorgeschichte, aber manchmal ist das ja so, dass eine geschichtliche Situation auch die Figuren produziert, die es braucht, um dieser Herausforderung gewachsen zu sein. Und so kommt mir Zelensky vor. Ich glaube, dass er wirklich die Stimme dieses nationalen Unabhängigkeitskampfs der Ukraine geworden ist, nach innen und nach außen.
Ist er denn vorher verkannt worden?
Vermutlich hat man doch sein politisches Talent verkannt. Aber in einer solchen Situation unter einem so massiven Angriff mit dem Rücken an der Wand gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man zerbricht daran oder man wächst. Und Zelensky ist daran gewachsen.
Als Sie das Zentrum Liberale Moderne 2017 zusammen mit Marie-Louise Beck gegründet haben, da haben Sie die Ukraine bereits als Schlüsselstaat gesehen. Damals herrschte so eine Art, na, ich will nicht sagen blinder Fleck, denn wir alle erinnern uns an die Annexion der Krim 2014. Aber das war schon wieder irgendwie ins Vergessen geraten. Worin genau sahen Sie die Schlüsselstellung der Ukraine?
Also wer 2014 miterlebt hat, und wir waren damals nicht nur auf dem Maidan, sondern auch in der Ostukraine, als die russische Intervention gerade begonnen hat, der konnte damals schon mit Händen greifen, dass in der Ukraine zwei große Kräfte aufeinanderprallten. Zum einen dieses Streben nach Demokratie, nach Freiheit, nach Zugehörigkeit zur europäischen Gemeinschaft, was eigentlich 1989 aufgebrochen ist, Also für mich ist jetzt dieser Krieg in der Ukraine auch nochmal eine Fortsetzung dieser großen Auseinandersetzung von 1989-90. Und für Putin ist es das auch. Ja, für ihn war, wörtliches Zitat, der Zerfall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und sein ganzes Bestreben ist es, diesen Zerfall zu revidieren, ja, das russische Imperium wieder zu errichten. Und dafür ist die Ukraine tatsächlich ein Schlüssel. Ja. Ohne die Ukraine ist Russland nur eine Regionalmacht. Und deshalb hat diese Auseinandersetzung eine gesamteuropäische Bedeutung. Das ist nicht nur ein Kolonialkrieg zur Unterwerfung der Ukraine, das ist ein Angriff auf die ganze europäische Friedensordnung, auf das Völkerrecht. Da geht es auch um unsere Zukunft, die auf dem Spiel steht.
Könnte man pathetisch den ehemaligen deutschen Verteidigungsminister Struck zitieren und ein Zitat abwandeln, in dem man sagt, unsere Freiheit wird in der Ukraine verteidigt?
Das würde ich so sehen, ja. Nicht nur unsere Sicherheit, Struck hat ja damals von unserer Sicherheit gesprochen, das ist auch die feste Überzeugung der Ostmitteleuropäer, also der Balten, der Polen, dass wenn Putin in der Ukraine erfolgreich ist, wird das nicht der letzte Krieg sein. Dann wird wahrscheinlich der nächste Krieg auf NATO-Territorium ausgetragen. Aber es ist gleichzeitig tatsächlich ein Teil dieser großen Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus, der gegenwärtig weltweit stattfindet.
Was hat Putin denn im Angebot? Also er verachtet ja den Liberalismus. Hat er so einen kohärenten Gegenentwurf zur hiesigen Ordnung?
Nein, es gibt keine kohärente Ideologie des Putin-Regimes. Ja, das unterscheidet es von der früheren kommunistischen, sagen wir, Sowjetunion, wo ja der Kommunismus auch immer stärker verblasst ist. Das ist jetzt so eine Mischung aus großrussischem Nationalismus. Das ist eigentlich das stärkste Element der Ideologie des Putin-Regimes, also immer wieder die Erinnerung an den Sieg im großen Vaterländischen Krieg und an die Größe Russlands, die Beschwörung Russlands als Opfer, das bedroht wird. Ja, das ist der Versuch, so eine Wagenburg-Mentalität zu erzeugen, sagen, Russland wird vom Westen, der Westen will Russland auf die Knie zwingen, das ist so ein Narrativ, was auch anschließt an den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Und diese Versuche, jetzt Russland als Verteidiger traditioneller Werte zu präsentieren, ich glaube, die glaubt auch in Russland fast niemand. Dieses Regime ist an keinerlei Werte gebunden. Da geht es nur um Macht und um Bereicherung.
Trotzdem genießt er ja offenbar großen Rückhalt im eigenen Land.
Weil es eine starke imperiale Nostalgie in Russland gibt. Also für viele ist eben doch die Sowjetunion seine Erinnerung an die Größe und Macht, sagen Russlands, der sie sich heute noch festklammern, gerade angesichts der sozialen Misere, die für große Teile der Bevölkerung in Russland ja herrscht. Das ist eines der Länder mit den größten sozialen Unterschieden weltweit, mit einer Massenarmut in weiten Teilen der Bevölkerung. Und da ist diese imperiale Nostalgie ein Kitt zwischen dem Volk und dem Regime.
So kann man den Rückhalt im eigenen Land erklären für Putin. Aber wenn man jetzt mal über Europa hinausguckt und über die USA, dann sieht man ja auch, dass er auch in vielen Teilen der Welt, wenn nicht Rückhalt, dann aber zumindest doch Partner hat, die sich nicht entscheiden wollen. Worauf führen Sie das zurück? Und ich meine, könnte das, um nochmal auf den Gegenentwurf zurückzukommen, also könnte es nicht dazu kommen, dass es Putin gelingt, eine andere internationale Ordnung aufzubauen?
Ich würde nicht sagen eine internationale Ordnung, sondern eine internationale Unordnung, die nicht mehr auf dem Völkerrecht, also auf normativen Regeln und Werten beruht, sondern auf dem Recht des Stärkeren. Es ist schon richtig, dass Putin versucht, international zu punkten mit dieser Erzählung, Russland steht für eine multipolare Welt jenseits der Vorherrschaft des Westens. Und das hat natürlich einen gewissen Resonanzboden noch in vielen ehemaligen Kolonien, heutigen Entwicklungsländern, die hadern mit der Politik des Westens, vor allem der USA. Und dafür gibt es ja auch Gründe. Der Irakkrieg war natürlich ein massiver Schlag gegen die Glaubwürdigkeit der USA, wenn es um Verteidigung von Völkerrecht geht und die ganze Frage von internationaler Gerechtigkeit. Ja. Also es gibt starke, immer noch antiwestliche Ressentiments in Teilen der Dritten Welt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir das nicht einfach als eine Auseinandersetzung zwischen dem Westen und Putin begreifen, sondern tatsächlich als Ringen um die künftige internationale Ordnung, zu der ja auch das Verbot des Aggressionskriegs gehört. Und das ist eine Frage, in der die meisten Entwicklungsländer großes Interesse haben, dass Grenzen nicht durch militärische Gewalt verschoben werden dürfen und dass es Spielregeln gibt, die auch die schwächeren Staaten vor den stärkeren schützen. Und das müssen wir glaubwürdig vertreten.
Wobei manche, Indien zum Beispiel, da gar keine Skrupel haben. Ich erinnere an den Krieg in Ostpakistan Anfang der 70er Jahre. Das ist es natürlich nur bevölkerungszahlenmäßig.
Also es gibt ja durchaus eine politische Allianz für Putin. Das ist der Iran, das ist auch faktisch China, auch wenn die chinesische Führung bisher davor zurückschreckt, Waffen zu liefern, weil sie weiß, dass das massive Sanktionen nach sich ziehen würde, der USA und Europas, und weil sie auch noch nicht so weit sind, dass sie eine militärische Konfrontation riskieren könnten. Also es gibt eine autoritäre Internationale, die mit Russland zusammensteht. Und worum wir kämpfen müssen, das sind diese Staaten in der Mitte.
Wie können wir das denn? Wie können wir die für uns, für die liberale Ordnung gewinnen?
Es liegt letztlich doch im Interesse der übergroßen Mehrheit der Staaten, dass es eine internationale Ordnung gibt, in der nicht das Recht des Stärkeren herrscht. Das ist auch ja die Gewähr gegen einen permanenten Kriegszustand. Ja, die meisten Staaten haben ein Interesse, dass doch Frieden die Grundnorm ist. Und ich denke, daran müssen wir anknüpfen.
Dazu gehört natürlich auch, dass man sich an Völkerrecht hält. Sie hatten nun vor einem Jahr schon die Hoffnung geäußert, dass Russland, dass Putin sich für diesen völkerrechtswidrigen Aggressionskrieg gegen die Ukraine eines Tages verantworten muss. Und die Gräueltaten russischer Truppen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung unterstreichen ja die Notwendigkeit völkerrechtlicher Aufarbeitung. Gibt es dafür eine Chance?
Das ist natürlich eine Frage, die letztlich auch durch den Ausgang dieses Krieges entschieden wird. Ja, wenn der Westen am Ende doch ein politisches Arrangement mit Putin sucht, dann wird es auch keine völkerrechtliche Ahndung dieser Kriegsverbrechen geben. Und das wäre fatal, ja, weil das bedeuten würde, dass die Mächtigen auf dieser Welt das Völkerrecht mit Füßen trampeln können und ungestraft schlimmste Kriegsverbrechen begehen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass jetzt doch eine zunehmende Reihe von Staaten sich engagiert, den Internationalen Gerichtshof unterstützt bei den Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine und auch die Idee eines Sondertribunals, das den Angriffskrieg und die dafür politisch Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht, immer mehr Boden gewinnt. Ich glaube, dass das auch ein wichtiges Signal ist an die russischen Eliten, dass es mit diesem Regime keine Zukunft für Russland gibt und dass sie sich gut überlegen müssen, ob sie am Ende vor einem Kriegsgericht landen wollen oder ob sie doch wieder die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft suchen.
Sie haben immer wieder den internationalen Aspekt, die Bedeutung der Unterstützung der Ukraine für die ganze Welt jetzt betont. Und wir haben vorhin über den Durchhaltewillen der Ukrainer gesprochen. Wie beurteilen Sie denn den Durchhaltewillen der Verbündeten dann?
Die gute Nachricht ist, dass die Entschlossenheit der demokratischen Welt, die Ukraine zu unterstützen, gewachsen ist. Das Skeptische ist, dass immer noch nicht wirklich klar ist, wie weit und wie lange wir die Ukraine unterstützen. Und ich fürchte etwas ein Szenario, wenn dieser Krieg sich noch weiter in die Länge zieht, dass dann bei uns doch zunehmende Ermüdungserscheinungen gibt, sowohl in der Bevölkerung, aber auch unter den politisch Verantwortlichen, Und dagegen können wir nur setzen, zu verstehen, was für uns in diesem Krieg auf dem Spiel steht. Ja, dass der Ausgang dieses Krieges die Zukunft Europas ganz maßgeblich entscheiden wird, nicht nur sicherheitspolitisch. Ich glaube, wenn der Westen sich jetzt als schwach erweist, dann wird das die autoritären Mächte global ermutigen und es wird die Risse innerhalb der Europäischen Union und der NATO noch vertiefen. Es geht um sehr viel in diesem Krieg für uns.
Darauf hat auch Kanzler Scholz Ende Februar letzten Jahres hingewiesen, als er eine Zeitenwende ankündigte in der deutschen Verteidigungspolitik, im strategischen Denken in Deutschland. Und dann erwies er sich trotzdem in seiner Politik als zögerlich bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. Wie beurteilen Sie Scholzens Ukraine-Politik heute, ein Jahr später?
Ich verstehe, und das reklamiert der Kanzler ja immer wieder, dass er seine Verantwortung betont, dass dieser Krieg nicht in einen dritten Weltkrieg, in eine direkte Konfrontation zwischen NATO und Russland eskaliert. Aber ich würde daraus andere Schlussfolgerungen ziehen. Wenn wir uns von der Furcht vor Eskalation leiten lassen, dann überlassen wir Putin freie Hand, diesen Krieg zu eskalieren. Ja, dann überlassen wir es ihm, die Logik dieses Krieges zu bestimmen. Ich setze darauf, dass das wirksamste Mittel gegen eine Eskalation von Seiten Russlands immer noch Abschreckung ist, die Abschreckung durch die NATO. Wir sind diejenigen, die Putin rote Linien ziehen müssen. Das hat an einem Beispiel auch ganz funktioniert, als die russische Führung anfing, mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen, gab es eine sehr klare und harte Reaktion, nicht nur aus Washington, dass der Einsatz von Atomwaffen katastrophale Folgen für Russland haben werde. Und seitdem ist diese Drohung eigentlich vom Tisch.
Auch wenn sie immer mal wieder hervorgeholt wird, wie jüngst von dem einstigen Interimspräsidenten Medvedev, aber sie hat eben nicht mehr so
viel. Ich halte das für eine reine Rhetorik, die vor allem auf Deutschland zielt. Ich glaube, Deutschland ist für nach wie vor die russische Führung und die Informationskrieger, sagen in Moskau, das Land, das sie versuchen herauszubrechen aus der gemeinsamen Front des Westens, weil in Deutschland die Furcht vor dem Krieg so tief verwurzelt ist aufgrund unserer eigenen kollektiven Erfahrung. Die heißt ja aber auch, dass der Nationalsozialismus militärisch niedergerungen werden musste. Kein Krieg gegen Russland auf russischem Territorium, das steht nicht zur Debatte, weil Russland eben Atommacht ist, aber doch eine militärische Niederlage Russlands in der Ukraine. Und dafür gibt es ja Beispiele. Die USA mussten sich aus Vietnam zurückziehen, aus dem Irak, aus Afghanistan. Die Sowjetunion damals auch aus Afghanistan, obwohl sie Atommächte waren und sind. Also die These, man kann einer Atommacht keine militärische Niederlage zuführen, ist empirisch falsch.
In den meisten etablierten Parteien in Deutschland mussten sich ja Politiker eingestehen, dass sie sich Illusionen über Russland hingegeben hatten. Aber bei der Partei, bei der Sie politisch groß geworden sind, bei den Grünen, da war das nicht so. Worin liegt das begründet, dass man von vornherein so einen sehr realistischen Blick gehabt hat auf Russland, auf diesen Krieg?
Ein Grund dafür ist die lange Tradition der Solidarität, der Zusammenarbeit mit der demokratischen Opposition in Russland, mit Menschenrechtsinitiativen, mit wie Memorial, aber auch mit Umweltgruppen, mit Frauenorganisationen, die eben schon lange einen sehr klaren und ungetrübten Blick auf das Putin-Regime hatten. Also die wachsende Repression nach innen, Hand in Hand mit der zunehmenden Aggressivität nach außen. Das konnte man wissen, wenn man mit den richtigen Leuten in Russland gesprochen hat.
Immer wieder melden sich Stimmen hierzulande, die einen Stopp der Waffenlieferungen wollen, die von Abschreckung, militärischer Abschreckung, nichts wissen wollen und die sofortige Friedensverhandlungen verlangen. Also die entsprechende Forderung von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer hat jetzt zum Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine 500.000 Unterzeichner. Ist das ein Indiz schon für die bröckelnde Unterstützung in Deutschland?
Soweit würde ich nicht gehen, weil das nach wie vor ja doch nur eine sehr laute Minderheit ist, die das fordert. Man kann ja aus guten Gründen unterschiedlicher Auffassung sein, wie dieser Krieg enden soll. Man kann auch bezweifeln, ob die Ukraine am Ende Russland militärisch besiegen kann, obwohl das sehr stark von uns abhängt. Das ist nicht nur die Frage, wozu die Ukraine fähig ist. Aber was man aus meiner Sicht nicht kann und nicht darf, ist ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine zu fordern, weil das faktisch bedeutet, Partei für den Aggressor zu ergreifen. Gerade wenn man auf Verhandlungen setzt, dann muss man die Ukraine militärisch so stark wie möglich machen, damit sie aus einer Position der Stärke verhandeln kann und nicht einem Diktatfrieden Russlands sich unterwerfen muss. Man muss ja nur Putin zuhören, was er ständig wiederholt, dass er gar nicht ablässt von seinen Zielen, die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Ukraine zu zerstören und mindestens große Teile aus der Ukraine herauszubeißen mit militärischer Gewalt. Und das können wir nicht akzeptieren. Sonst ist die Büchse der Pandora wirklich offen und Europa geht schweren Zeiten entgegen.
Wenn Sie jetzt darauf hinweisen, dass man nur aus einer Position der Stärke heraus ein gutes Ergebnis für die Ukraine bei etwaigen Verhandlungen heraushandeln kann, was glauben Sie denn, wie lange dieser Krieg dauern wird?
Waffenlieferungen verlängern den Krieg nicht, sondern sie verkürzen ihn. Das ist das Paradoxe. Ja, ich bin ja selbst mit groß geworden in einer Bewegung, die proklamierte Frieden schaffen ohne Waffen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, in dem man Frieden mit Waffen schaffen muss, indem man die Ukraine so stark macht, dass klar wird für die russischen Machteliten, dass sie ihre Ziele nicht mit militärischer Gewalt erreichen können. Das ist der Schlüssel. Anne Applebaum, die amerikanisch-polnische Publizistin, eine sehr gute Kennerin Osteuropas, hat gesagt, der Krieg wird dann enden, wenn die russischen Machteliten verstehen, dass er ein fataler Fehler war. Und zu dieser Einsicht werden sie voraussichtlich nur gelangen, wenn sie am Rande einer Niederlage stehen. Und deshalb muss man der Ukraine eher mehr und schneller Waffen zur Verfügung stellen, um diesen Krieg zu verkürzen.
Herr Füchs, zum Schluss nochmal. Kann die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen?
Das ist keine Frage, die man wie in einem naturwissenschaftlichen Experiment beantworten kann. Wie ein Krieg ausgeht, hängt vor allem von drei Faktoren ab. Von der Moral der Beteiligten, und die ist in der Ukraine extrem hoch. Von den Ressourcen, die in diesem Krieg eingesetzt werden. Und da hat der Westen viel mehr, verfügt über viel mehr Ressourcen als Russland, wenn wir die in die Waagschale werfen, finanziell, aber auch militärisch. Und von der politischen Klugheit der Kriegsparteien. Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, dann bin ich nach wie vor zuversichtlich, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann.
Ich hoffe, dass nicht allzu viel Zeit verstreichen wird, bis es soweit ist. Aber vielen Dank, Herr Füchs. Wir sprechen dann spätestens dann wieder.
Gerne. Dankeschön.
Russlands Überfall auf die Ukraine, das war das Thema des Gesprächs mit Ralf Füchs, Mitbegründer und Geschäftsführer des Zentrums Liberale Moderne. Verwiesen sei an dieser Stelle noch auf das Event Café Kiew, wir wählen die Freiheit. Am 27. Februar 2023 veranstaltet das Zentrum Liberale Moderne zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und anderen Partnern in Berlin Podiumsdiskussionen, Workshops und Salons um Freiheit, Europa, Sicherheit und den Wiederaufbau der Ukraine. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.